Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Es ist ein Jammer, dass die Taz die Chance des Internets, die Taz mit als erste, wenn nicht als erste deutsche Zeitung ergriffen hat, nicht viel souveräner ergriffen hat. Die Taz könnte heute das sein, was der Guardian im Englischsprachigen ist, wenn die Taz beherzter an die Sache rangegangen wäre.
Der Medien- und Werbeprofi Sebastian Turner vor rund 3 Stunden beim Taz-Medienkongress, der gestern bis heute im Berliner Haus der Kulturen der Welt stattfand. Eigentlich war das Thema, was man vom Verleger Axel Springer lernen kann, aber nicht nur. Zum Beispiel auch, wie revolutionär ist das Internet bei den Veränderungen der Welt oder ist es auch bei WikiLeaks eine revolutionäre Veränderung, die da den Journalismus zum Beispiel beeinflusst und der Vorteil, und da ist die Taz dann doch vorbildlich, unter www.tazlab, also wie Laboratorium, tazlab.de, kann man alles nachlesen und teilweise auch nachsehen und hören. Und womit beschäftigt sich das Radio 1 Medienmagazin? Zum Beispiel mit dem Hans-Joachim Fröhlichs-Preis. Da sind die neuen Preisträger bekannt gegeben worden. Dann gibt es eine Abfuhr für den ARD-Jugendkanal und Skandalisierung im Fernsehen. Ist sie so dominant wie ihr Ruf eigentlich? Da gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung, die das alles ein bisschen relativiert. Aber dazu mehr in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 9. April 2011. Und das alles natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin jetzt mit einer Schalte zu einer frisch gekürten Förderpreisträgerin des Hans-Joachim Fröhlichs-Preises für Fernsehjournalismus. Er geht dieser Förderpreis in diesem Jahr an Ariane Reimers. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet. Da rechnet man ja auch nicht mit, wenn man zwischen Schutt hin und her läuft. Denn das haben Sie getan in Japan beim Tsunami und dem anschließenden GAU, was dann so alles passiert ist, hat man auch durch Ihre Augen und durch Ihre Reportagekünste gesehen und gehört. Also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt, man rechnet erstmal, aber also ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet, schon gar nicht so kurzfristig. Also ich glaube, ich war gerade ein paar Tage wieder zurück in Peking. Ich bin Korrespondentin in Peking und da klingelte das Telefon und mir wurde diese Nachricht überbracht. Das konnte ich überhaupt nicht glauben. Also das war schon eine große Überraschung.
Wir hören uns mal ganz kurz an, wie Sie für die Tagesthemen berichtet haben.
Und in Miyako im Norden Japans sind wir jetzt mit meiner Kollegin Ariane Reimers verbunden. Ariane, was haben Sie heute erlebt? Wie sieht die Situation für die Menschen dort aus?
Also wir sind heute ins Katastrophengebiet gefahren, ins Tsunami-Katastrophengebiet. Wir stehen jetzt hier in Miyako, einer kleinen Küstenstadt, deren Hafengebiet komplett zerstört ist. Hier sind Schiffe mitten in der Stadt, hier sind links und rechts hohe Trümmerberge. Und die Menschen, die hier sind, die hier in diesen die hier vorher in diesen Häusern gewohnt haben, sie suchen nach Resten von ihren Habseligkeiten. Wir haben heute in einer kleinen Stadt gedreht, Kirikiri. Da haben uns Leute gesagt, wir haben Gott sei Dank einen Teil unserer Stadt, der nicht zerstört ist. Und von dort holen wir uns jetzt die Infrastruktur. Wir können uns Gott sei Dank selbst versorgen. Es ist so, dass noch sehr, sehr viele Menschen vermisst sind. Es hängen überall Vermisstenlisten aus in den Evakuierungszentren. Und diese Soldaten versuchen eben nun, Gewissheit zu schaffen, sicherlich auch, und möglicherweise einen Tote zu finden. Aber das ist schwierig, wenn man sich hier diese Trümmerberge anguckt. Da wartet noch sehr viel traurige Arbeit auf die Soldaten und auf andere Hilfskräfte.
Wir hatten in einer letzten Sendung einen Sportwissenschaftler und Sportfunktionär, der in Tokio war. Und er beschwerte sich so ein bisschen, dass das deutsche Fernsehen vornehmlich Archivbilder benutzt vom japanischen Fernsehen, dass kaum jemand vor Ort ist. Aber Sie waren vor Ort. Wie ist es dazu eigentlich gekommen?
Naja, es ist natürlich ganz klar, dass die erste Reaktion auch für einen Journalisten bei so einer Katastrophe ist, dass man Reportagen von vor Ort auch machen muss, möchte, um den Menschen zu zeigen, was wirklich vor Ort passiert ist und eben nicht nur darauf angewiesen zu sein, was durch andere Kollegen, durch Kollegen von Agenturen oder eben auch Kollegen des japanischen Fernsehens gebracht wird. Und da haben wir relativ schnell die Entscheidung getroffen, im Falle Japan war, aber kam jetzt erschwerend hinzu, dass eben die Lage um das Atomkraftwerk Fukushima so unklar war. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Also eigentlich ist am Tag nach dem Erdbeben der Kollege Philipp Abrisch, der auch Studioleiter im Studio Tokio ist, hat sich schon auf den Weg in den Norden gemacht, ist dann aber, weil dies, als der eine Block in Fukushima dort die erste Explosion gegeben hat, ist dann wieder umgekehrt. Also und dann haben wir eben zwei, drei Tage später einen neuen Anlauf genommen. Also das war in diesem Falle eben die umgekehrte Situation.
Nun hatte man so den Eindruck, man schickt die Frau vor und die Männer stehen auf dem Balkon. Also diesen Eindruck können Sie jetzt tatsächlich dementieren, dass das ist wahrscheinlich dann doch eher Zufall, dass Sie dort losgefahren sind. Oder ist das in Ihnen drin, lieber vor Ort als im Büro zu sein?
Nein, das war wirklich Zufall. Also wie gesagt, Kollege Philipp Aurisch hatte eigentlich schon den Anlauf genommen und war dann zurückgekehrt. Das hatte dann nachher mit logistischen Gründen zu tun, dass er als Studioleiter auch im Studio Tokio geblieben ist und ich dann mich auf den Weg gemacht habe. Denn am Samstag war ich noch auf dem Weg von Peking nach Tokio. Also waren wirklich logistische Gründe. Ich habe schon bei zwei anderen Tsunamis Bericht erstattet, insofern nämlich bei den großen, damals 2004 in Indonesien, dort war ich dann auch ungefähr 3 Wochen und habe dort aus Aceh Bericht erstattet und dann 2 Jahre später bei einem kleinen Tsunami, auch in Indonesien, den in der deutschen Medienöffentlichkeit kaum jemand wahrgenommen hat. Das heißt, ich hatte schon 2-mal über solche Naturkatastrophen Tsunami berichtet und hatte deswegen auch auch gesagt, dass ich bereit wäre, dort auch in den Norden Japans zu fahren, weil mir auch diese Bilder jetzt nicht ganz fremd vorkommen.
Die Jury erwähnt in ihrer Begründung, dass ihre Reportagen zum Besten gehören, was das Fernsehen über die Krise in Japan gesendet hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal, aber worauf müssen wir uns jetzt bei Ihnen einstellen? Sie sind nicht mehr in Japan, sondern Sie sind jetzt an der Grenze zu Burma und ich nehme nicht an, dass Sie Krisenjournalistin im Selbstverständnis sind. Was recherchieren Sie gerade?
Ich bin Korrespondentin im Studio Peking und ich drehe hier gerade eine Dokumentation, ein Feature für die Weltreisen, für eine Halbstundenproduktion, die in der ARD läuft. Und zwar machen wir hier eine Reise am Mekong, beziehungsweise der hier in China Lanzhanjiang heißt. Und wir sind eben jetzt gerade hier in 3 Ländereck, Burma, Laos, China auf der chinesischen Seite und sind eben auf dem Fluss unterwegs, also was wirklich gar nichts mit Krisenjournalismus zu tun hat, sondern in dem Falle wirklich für ein Reisefeature. Ansonsten bin ich Korrespondentin in Peking und da haben wir zwar wenig mit Krise zu tun, aber durchaus mit einer sehr schwierigen politischen Situation, die in den letzten 2-3 Monaten sich in Peking besonders verschärft hat, auch vor allem gegenüber ausländischen Journalisten. Das ist zwar kein Krisenjournalismus, aber auch kein leichtes Arbeiten.
Und wenn ich richtig informiert bin, sind Sie auch mit Radio 1 wieder am Montag verabredet. Wir werden dann mehr von Ihnen hören können. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Und in der Stunde der Nacht, es ist ja bei Ihnen jetzt 0.15 Uhr, glaube ich, kann man dann auch vielleicht mal ein kleines Glas aufmachen und auf den Hans-Joachim Friedrichs-Förderpreis anstoßen. Wir sind in Gedanken bei Ihnen. Schönen Dank.
Vielen Dank.
Mit dem Medienmagazin, der Hauptpreisträger des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises 2011. Den stelle ich Ihnen jetzt vor mit einem kleinen Ausschnitt aus der Heute-Sendung vom 11. März.
Wie ist denn jetzt bei Ihnen die Situation in Tokio?
Es wackelt die ganze Zeit, es hat sehr viele kräftige Nachbeben gegeben und eines war sogar so stark wie das erste, zumindest fühlte sich das für uns so an. Ich habe gerade einen Anruf aus China bekommen von meiner Frau. Dort wird im chinesischen Fernsehen vermeldet, dass die chinesischen Experten vermuten, dass es heute Nacht noch ein weiteres sehr schweres Beben gibt. Wir konnten das hier jetzt nicht bestätigen, aber die Häuser wackeln nach wie vor und alle hier haben ein sehr mulmiges Gefühl.
Ja, der Hans-Joachim Friedrichspreis 2011 für Fernsehjournalismus erhält der ZDF-Korrespondent Johannes Hano. Und vielleicht kennen Sie den Namen Hano. Bereits mit seiner sehr ruhigen und aber auch scharfen Art hat sein Vater aus Ost-Berlin seinerzeit berichtet. Vielleicht fällt ja der Apfel nicht weit vom Stamm, um mal diesen ausgezehrten Vergleich zu bemühen. Ich konnte Johannes Hano in Peking erwischen. Er macht gerade einen Kurzurlaub von seiner Japan-Berichterstattung und habe das Gespräch eben kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Der Medienmann der Woche.
Den Hans-Joachim Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus 2011 erhält der ZDF-Korrespondent Johannes Hano für seine präzisen und aufklärenden Analysen und Berichte über die Natur- und Nuklearkatastrophe in Japan. Johannes Hano, herzlichen Glückwunsch. Der Preis an sich ist ja schon eine Ehre, aber Sie reihen sich ein in die Riege der Preisträger von Thomas Roth 1995 über Günter Gauss, Ulrich Tilgner, Antonia Radus, Nikolaus Brender, um nur wenige zu nennen. Das ist ja schon toll, aber ehrlich bleibt zwischen Radioaktivität und Dauerbeben in Japan der Moment des Genießens solcher Anerkennung?
Also den ersten Moment des Genießens hatte ich, als wir gestern von Fukushima zurückgefahren sind. Wir waren ja in Fukushima kurzfristig, um mal zu gucken, wie das dort wirklich aussieht. Man möchte ja auch gerne über Dinge sprechen, die man kennt. Das war ein bisschen schwierig, da hinzukommen, hatte ein bisschen Angst vorher auch. Aber als wir dann zurückgefahren sind, die Anspannung abfiel, das Erdbeben, das wir dort miterlebt hatten, vorbei war, da hatte ich zum ersten Mal die Muße, mir darüber Gedanken zu machen. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr über diesen Preis gefreut.
In der Begründung heißt es ja weiter, trotz der unübersichtlichen und sich ständig verändernden Informationslage vermochte er die politischen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen überlegt einzuordnen, ohne zu verharmlosen und ohne zu dramatisieren. Auch in einer Ausnahmesituation blieb Johannes Hanow den Maßstäben eines kritischen, unbestechlichen Journalismus verpflichtet. Hand aufs Herz, Johannes Hanow, wie viel davon ist Mentalität, wie viel Kalkül, bewusste Überlegung, unaufgeregt zu provozieren? Es schließt sich ja normalerweise aus. Reflektieren Sie sich da selbst?
Also in den ersten Tagen hat es eine ganz besondere Bewandtnis damit gehabt. Es war schlicht und einfach so, dass wir durch dieses Erdbeben selber so wahnsinnig emotional aufgewühlt waren. Wir waren im 13. Stock und ich war im 13. Stock. Das Haus hat geschüttelt. Ich hatte drei Jahre zuvor das Erdbeben in Sichuan gesehen und die vielen Toten, die vielen Leichen überall und hatte große Angst, dass mir das auch passieren und bevorstehen könnte. Und wenn man so emotional aufgewühlt ist, dann muss man sich einfach, wenn man in unserem Job arbeitet, muss man versuchen, sich unter Kontrolle zu kriegen. Und ich glaube, diese Spannung, die in mir war, ich habe mitgefühlt mit den Japanern, weil ich wusste, wie sie das erfüllen, weil ich selbst gefühlt habe an diesem Tag. Und gleichzeitig den Job machen, versuchen, sich zu kontrollieren. Ich glaube, dieses Spannungsverhältnis hat dazu beigetragen, dass ich mich einigermaßen im Griff gehalten habe und trotzdem vielleicht auch nicht untertrieben habe.
Aber wenn man Ihre Reportagen aus China kennt, da ist es ja ähnlich. Also gibt es so etwas, dass Sie sich runterdimmen oder ist das genetische Vorbelastung?
Nein, genetische Vorbelastung würde ich nicht sagen, wenn Sie da auf meinen Vater anspielen. Aber klar, wir haben natürlich viel geredet miteinander. Ich habe mir viel von ihm abgeguckt. Ich bin der Meinung, dass der Zuschauer ein Recht darauf hat, vernünftig informiert zu werden. Und gerade wenn Sie, weil Sie China angesprochen haben, hier in China ist genau das Problem. Hier gibt es keine wirkliche Information, hier gibt es keine nüchterne Analyse, hier gibt es keine klaren Aussagen, die kritisch sich mit der Position zum Beispiel der Regierung auseinandersetzen würden. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe von uns westlichen Journalisten auch in China ist, eben das zu übernehmen und ein bisschen voranzutreiben, was die chinesischen Journalisten ja oft auch unter Androhung von Strafe gar nicht tun dürfen. Wir können einen Schritt weitergehen, wir müssen dafür auch kämpfen. Wir müssen permanent den Druck also auch erhöhen von unserer Seite, um immer mehr der Wahrheit näher zu kommen. Und gleichzeitig müssen wir versuchen, da eben nicht Teil eines Spiels zu werden. Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung manchmal, denn uns wird ja hier vorgeworfen, wir seien sozusagen Agenten des Westens, wir würden aus den diversen Kanzlerämtern, Regierungsgebäuden direkt gesteuert. Also da sind wir sowieso immer dabei, uns irgendwie zu justieren, einen Weg zu gehen, der journalistisch notwendig ist, ohne Teil des Spiels zu werden.
Gibt es denn Versuche aus dem Bundeskanzleramt oder aus anderen Regierungsebenen, sie abzuschöpfen?
Nein, also ich glaube, also ich persönlich habe das nie erfahren, nie erlebt. Es heißt ja immer, dass es auch mal durchaus Kollegen gibt, die für den BND arbeiten, ja, aber da kenne ich keinen und habe das nie erlebt. Ich habe nie mitbekommen, dass auf uns Druck ausgeübt worden ist. Da ruft auch keiner an. Ganz im Gegenteil, wenn wir unter Druck sind, dann suchen wir manchmal um Hilfe nach. Ich sag mal, beim Außenministerium in Berlin, wenn unsere Mitarbeiter unter Druck gesetzt werden, wenn unsere Visa wieder nicht verlängert werden sollen, dass man dort auf politischer Ebene Druck macht. Das ist eher andersrum. Die fühlen sich manchmal ein bisschen von uns unter Druck gesetzt, wenn wir sagen, ihr müsst jetzt aber hier mal dafür sorgen, dass ihr auf euren Ebenen mit euren Gesprächspartnern denen klar macht, dass das so nicht geht mit der Pressefreiheit, mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, mit dem Druck auf die Mitarbeiter, auch auf unsere chinesischen Mitarbeiter. Also da läuft der Druck eher in die andere Richtung.
Als man beim ZDF ihre Korrespondentenstelle in Peking mit dem Berichtsgebiet Japan kombinierte, ahnte man sicher nicht, dass es eines Tages mal völlig ausreichen würde, aus einem der Länder nur zu berichten, weil jeder Tag unter Volllast gefahren wird. Sie hatten eigentlich die Grenzregion Chinas besucht, schlagen sich nun aber mit Millisievert und Schlamperei bei Atomreaktoren und tausend von Toten durch Tsunami und Erdbeben rum. Und was war für Sie das schwierigste Problem jetzt in den letzten Tagen?
Ganz persönlich muss ich sagen, sind es zwei Dinge gewesen. Das erste war tatsächlich die radioaktive Belastung, damit irgendwie umgehen zu lernen. Also in den ersten Tagen nach dem Beben, als wir dort waren, in Tokio noch mit der Mannschaft, war alles so ungewiss. Wir waren rund um die Uhr geschaltet, haben Lives gemacht und wir hatten kaum noch Zeit, irgendwie uns mal mit uns selber zu beschäftigen, mit unseren Ängsten, die wir natürlich auch hatten. Und irgendwann, als die beiden Reaktoren explodierten mussten, habe ich dann sofort gesagt, so jetzt reicht's, das werden wir nervlich alle nicht mehr durchhalten. Wir müssen erstmal Distanz gewinnen zwischen uns und der Katastrophe. damit wir mit uns selber klarkommen lernen, damit wir wieder verstehen, was unsere Ängste sind. Und dann, wenn man das einigermaßen im Griff hat, kann man vielleicht auch wieder einen kühlen Kopf bewahren. Meine größte Sorge war, dass wir möglicherweise selber ein bisschen durchdrehen irgendwann, wenn wir nur noch damit beschäftigt sind, unsere eigenen Ängste in den Griff zu bekommen, ohne die Zeit dafür zu haben. Also haben wir gesagt, wir müssen raus. Journalistisch war das schwierig, weil auf der einen Seite müsste man eigentlich hin, aber man hatte zu wenig Informationen. Und dort jetzt die richtigen Informationen finden, sich die Zeit geben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch versuchen, das eigentliche die Komplexität solcher Nuklearkatastrophen mehr zu verstehen, das war mit das Schwierigste. Und emotional hat man natürlich auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, die natürlich auch wahnsinnig aufgeregt waren. Und ich konnte ja keinem sagen, pass mal auf, jetzt, wir sind jetzt hier sicher. Viele haben sich gefragt, sollen wir ganz verschwinden? Dann muss man mit den Leuten reden, man muss versuchen, mit denen irgendwie über das Problem zu reden, dass sie sich wieder stabilisieren, dass man sich selber auch stabilisiert. Das war sehr, sehr schwierig in den ersten Tagen. Und dann die permanenten Nachbeben. Das ist auch eine Sache, die einen emotional betrifft, wenn man in dem Gebäude drin ist und auf einmal wackelt alles wieder und es schunkelt. Man denkt sich, mein Gott, also werden wir das irgendwie in den Griff bekommen? Wird die Struktur halten, diesmal? Das war schon emotional alles sehr belastend. Und jetzt ganz praktisch ist es so, wir haben ein neues Handwerkszeug sozusagen jetzt in Japan. Das ist der Geigerzähler, der ist unser ständiger Begleiter, den haben wir immer dabei. Und wir konnten, als wir nach Fukushima gefahren sind, regelrecht sehen, wie von Tokio Richtung Fukushima die Strahlenbelastung wirklich Meter für Meter steigt und immer höher wird. Es war dann alles noch im einigermaßen akzeptablen Bereich. Wir haben uns mit unserem Betriebsarzt vorher auch noch beraten und nachher. Aber klar hat man da Angst und man konnte auch feststellen, es gibt bestimmte Orte, an denen ist die Strahlung sehr hoch und ein paar Meter weiter ist sie gar nicht mehr da, vorhanden, in der Stadt selbst. Das heißt, der Umgang mit der Radioaktivität, wie muss ich als Journalist und mit meinem Team und Fernsehen halt bedeutet halt auch immer mit vielen Leuten unterwegs zu sein, wie kann ich die Verantwortung übernehmen, wie können wir als Team damit umgehen, dass wir jederzeit möglicherweise in die Radioaktivität hineingeraten, möglicherweise auch in eine höhere Konzentration. Dürfen wir da überhaupt noch drüber berichten? Oder müssen wir uns weit davon entfernt halten? Dann verstehen wir das Problem gar nicht, was man als Journalist aber tun muss, wenn man darüber erzählt. Also das sind sehr schwierige Situationen bisher gewesen und das wird leider auch noch eine Zeit lang anhalten, glaube ich.
In der Diskussion in Deutschland merkt man einen Widerspruch. Einerseits wird die German Angst betitelt, also Geigerzähler ausverkauft und Jodtabletten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Erfahrung von Tschernobyl. Und dann hört man wieder, in Japan sieht man es selbst in der Bevölkerung anders, mit stoischer Ruhe. Und andererseits hat man da zwei Atombombenabwürfe gehabt 1945. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Also erstmal muss man sagen, es läuft sehr unterschiedlich in Japan. Also je näher man an dem Reaktorunglück ist, an der Reaktorkatastrophe, desto emotionaler werden die Menschen. Dort oben vor Ort in Fukushima sind die Menschen zermürbt, haben sie Angst und sagen nie wieder Atomkraft, weil sie dort direkt die Auswirkungen spüren. Je weiter südlich oder nördlich man kommt, je weiter man sich also entfernt, desto ruhiger und gelassener gehen die Leute mit dieser Katastrophe um. Wobei man sich da nicht täuschen darf. Also selbst in Tokio und in Osaka, wo wir auch zwischendurch mal waren, die Leute diskutieren darüber. Aber das ist eine andere Mentalität. Also man muss erstmal Ruhe bewahren. Das ist in Japan so drin. Und das Zweite ist, es wurde immer eine Unterscheidung gemacht zwischen guter und schlechter Kernenergie. Die Atombombe ist schlecht und die friedliche Nutzung ist gut, weil sie Japan hilft, weil sie Japan Wirtschaftsaufschwung überhaupt erst möglich gemacht hat. Und das wird in der Schule den Kindern schon eingetrichtert. Da gibt es Museen, da werden die Kinder hingeführt, da werden Atomkraftwerke mal besichtigt und so weiter. Also die Kinder sind dort aufgewachsen mit dem, wenn Sie sagen, schizophrenen Gedanken, dass es eine gute und eine schlechte Kernenergie gibt. Aber das ist tatsächlich so. Und das wird im Moment gerade zerbröselt langsam, mehr und mehr. Je näher man an die Quelle dieses neuen Unglücks kommt, je mehr man nach Fukushima kommt, desto schneller zerbröselt das. Und das wird sich aber auch irgendwann ausbreiten. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn die Angst geht um in Japan.
Aber Ihre Berichterstattung und die Ihrer Kollegen führt dann eben dazu, dass hier die Apotheken keine Jodtabletten mehr haben. Ist doch irgendwie auch paradox. Sie wollen die wahre Gefahr natürlich nicht verschweigen, aber sie führt dann seltsamerweise 8000 Kilometer weiter eher zu einem sensiblen Verhalten als in Japan selbst.
Ja, aber das müssen Sie eigentlich die deutschen Zuhörer fragen, warum sie sich da so verrückt machen. Ich habe mehrfach versucht, auch in den Live-Gesprächen, die wir geführt haben, klarzumachen, dass es da gar keinen Grund zur Panik gibt im Moment, sondern es ist wichtig, dass man sich klar darüber wird, über die Fakten, damit man für den Fall X, und das müssen wir jeden Tag tun, gewappnet ist und bereit ist, etwas zu tun. Aber die Tatsache, dass dieses Atomkraftwerk 9.000, 10.000 Kilometer entfernt von Deutschland liegt und in Deutschland die Leute anders als überhaupt im Rest der Welt, muss man ja sagen, ja, die Geigerzähler aus den Regalen hamsterkaufmäßig herausholen. Das ist eine psychologische Frage, die man in Deutschland tatsächlich mal diskutieren muss, warum es da so weit geht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich glaube, dass wir eben vielleicht ein bisschen selbstkritischer sind und ein bisschen weiterdenken, als man das in anderen Ländern tut. Und hier im asiatischen Raum gibt es eine gewisse Obrigkeitshörigkeit. Das ist nicht nur in China so, das ist auch in Japan so. Das gibt es bei uns nicht und wir stellen einfach viel früher vielleicht auch entscheidende Fragen. Das ist nicht so schlecht, finde ich.
Nun erholen Sie sich kurzzeitig in Peking bei Smog und Zensur. Vielleicht noch ein ganz kurzes aktuelles Update zum inhaftierten Künstler Ai Weiwei in China. Gibt es da möglicherweise Hoffnung, dass er zumindest ein faires Verfahren bekommt?
Also nach allem, was wir in den letzten Jahren hier erlebt haben, muss man ganz klar sagen, nein. Es herrscht ja auch, wenn die chinesische Regierung immer wieder betont, China sei ein Rechtsstaat, es herrscht ja eine reine Willkür im Rechtssystem. Und insofern kann man nicht damit rechnen, dass Ai Weiwei einen fairen Prozess bekommt, genauso wenig wie Liu Xiaobo einen fairen Prozess bekommen hat. Interessanterweise heißt es hier oft übersetzt ja nicht Rule of Law, sondern Rule by Law. Das heißt also nicht, dass Recht herrscht, sondern es wird mit dem Recht geherrscht. Das kann man natürlich dann jederzeit auch wieder außer Kraft setzen. Hier steht über dem Recht die Kommunistische Partei und wenn die der Meinung ist, dass Dinge anders sein sollten, dann wird das Recht auch gehebelt. Und das haben wir Journalisten hier, ausländische Journalisten, in den vergangenen Monaten massiv direkt auch zu spüren bekommen. Da hat man uns gesagt, ihr müsst nicht glauben, dass ihr irgendwie durch das Gesetz geschützt seid. Das ist reine Willkür. Insofern glaube ich nicht, dass Ai Weiwei eine echte Chance hat. Aber man wird es sehen, man kann nur hoffen, dass sich die chinesische Regierung auch an ihr eigenes Recht hält. Denn vom beschriebenen Gesetz her hört sich das alles sehr gut an, hätte er längst schon seinen Anwalt sehen müssen. Ich glaube, es gibt wenig Hoffnung. Im Moment haben wir einen totalen Rollback in China, der uns alle noch massiv beschäftigen wird. Ich glaube auch sogar noch stärker als das Erdbeben in Japan. Und wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass sie irgendwie bereit sind, auch zu unseren Konditionen, westlichen Konditionen zu spielen. Das funktioniert nicht. Hier hat sich eine Supermacht neu aufgebaut, die selber sagt, was sie tun und lassen will. Und die Welt muss sich damit einrichten und muss sich darüber klar werden.
Johannes Hanow, Leiter des ZDF-Studios in Peking, mit Berichtsgebiet Japan, der diesjährige Hans-Joachim Friedrichs-Preisträger. Gratulation nochmal von dieser Stelle aus.
Danke Ihnen.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Immer wenn die ARD-Führungsspitze tagt, ist unser Reporter Werner Lange vor der Tür. Diese stand diese Woche in Stuttgart. Hören Sie also jetzt von ihm mehr und von der ARD-Vorsitzenden, wie man in der Chefetage über einen Jugendkanal denkt, warum Adelshochzeiten lukrativ fürs Erste sind und warum man den Soldaten in Afghanistan den Satelliten abschalten wollte, aber eigentlich auch wiederum nicht. Monika Pehl, ARD-Vorsitzende und WDR-Intendantin.
Es ist so, dass wir beschlossen hatten im Rahmen der Sparmaßnahmen, das hatten wir im vergangenen Jahr beschlossen, uns von der Übertragung von Eutelsat zu trennen. Da ging es aber in erster Linie darum, dass wir verzichten wollten auf die Übertragung des Ersten in Touristenhotels in der Türkei und so weiter. Es war jetzt mir nicht bekannt, dass Eutelsat eben auch die Soldaten in Afghanistan da betrifft. Wir hatten letztes Jahr im Juni bereits im Verteidigungsministerium gesagt, dass wir ab Januar, jetzt ab Anfang des Jahres einstellen wollten und hatten da schon im Juni angeboten, dass wir aber gerne mit denen gemeinsam Lösungen erarbeiten, wie die Soldaten weiterhin versorgt werden können. Da gibt es diverse Lösungen. Aber es hat sich alles bis heute so gezeigt, dass es keinen Bestand hatte, was wir dort vereinbart hatten, sodass wir jetzt uns entschlossen haben, weiter auf Eutelsat zu bleiben.
Die Gremienkonferenz der ARD fordert, dass die Anstalten sich schnellstmöglich zusammentun, um ein Jugendangebot aufzubauen. Warum ist das bisher nicht passiert?
Wir haben ein Gemeinschaftsprogramm, das ist das Programm Das Erste. Für dieses Programm gibt es Gemeinschaftsetats. Für alle anderen Programme, Radio, dritte Fernsehprogramme, Internet, gibt es immer nur die Etats und die Hoheiten der einzelnen Landesrundfunkanstalten. Wir können dort überhaupt keine Gemeinschaftsetats haben. Wir können kooperieren auf freiwilliger Basis, aber jede Anstalt entscheidet, wie viel Geld sie dann in ein Projekt reinsteckt. Und diese Kooperationen finden auch statt. Also diese Forderung, die da erhoben wird, die passt einfach gar nicht in die Strukturen der ARD und auch nicht in die gesetzlichen Grundlagen.
Es gibt verschiedene Ideen, von wo man ausgehen sollte, wenn ein Jugendprogramm geschaffen wird. Man denkt an eine mögliche Kooperation mit dem ZDF. Man könnte die Jugendprogramme des Hörfunks nutzen. Was ist Ihrer Meinung nach der richtige Weg?
Also wir denken nicht an eine Kooperation mit dem ZDF. Wir haben deutlich gesagt, dass wir für einen Jugendkanal jetzt gar kein Geld haben. Aber wenn überhaupt sowas mal denkbar wäre, dann auch nur in Kooperation. Unser Ziel ist, auf all unseren Programmen, die wir haben, versuchen zu verjüngen, weil wir junges Publikum über alle Wege erreichen müssen. Wir werden über den Hörfunk, weil wir da sehr erfolgreiche junge Wellen haben und sehr erfolgreiche Internetangebote, werden wir versuchen, im Internet stärker zu kooperieren, um dort also mit den Inhalten aller Landesrundfunkanstalten dann auch für junge Menschen attraktive Videoangebote zu machen.
Das Hauptprogramm der ARD, Das Erste, dafür gibt es Zulieferquoten. Es gibt einen Chefredakteur, einen Programmdirektor. Ist es nicht trotzdem vielleicht auch richtig, für einen Jugendfernsehkanal ähnliche zentrale Strukturen zu schaffen?
Wir haben keinen Jugendfernsehkanal, deshalb können wir auch solche Strukturen nicht schaffen. Ne?
Könnte man sich vorstellen, dass eine der Digitalprogramme zu einem Jugendkanal wird?
Nein, wir haben dazu kein Geld. Das müsste auch außerdem gesetzlich beauftragt werden. Es liegt nicht in unserer Hand zu beschließen, wir machen jetzt einen Jugendkanal. Dazu müssten wir eine gesetzliche Beauftragung haben. Aber wir haben auch kein Geld dazu.
Die Länder haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die für eine Stabilität bei den Rundfunkbeiträgen sorgen soll. Angeregt wurde dieser Arbeitskreis vom sächsischen Chef der Staatskanzlei, Johannes Beermann. Der kritisierte beispielsweise die doppelte Präsenz von ARD und ZDF bei Großereignissen wie zum Beispiel Hochzeiten in Königshäusern oder auch beim Sport. Hat er nicht auch irgendwo recht mit seiner Kritik?
Wir haben Doppelausstrahlungen nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Die haben wir mit dem ZDF geregelt. Das sind wirklich, in 10 Jahren hatten wir 3 Fälle der Doppelausstrahlung, sodass ich nicht von einem großen Problem da reden kann. Wahrhaftig nicht. Aber wenn Sie jetzt speziell die Hochzeit in England ansprechen, da wird ja immer mit dem Geld argumentiert, was einfach nicht stimmt. ARD und ZDF bekommen das Sendesignal über die EBU von unserem Partner BBC kostenlos, sodass es einfach nicht stimmt, dass der Gebührenzahler mit irgendwelchen Doppelstrukturen da belastet würde.
ARD intern.
Ja, und auch für den RBB gibt es noch eine Information. Die Landesrundfunkanstalt Rundfunk Berlin-Brandenburg hat mitgeteilt, es gibt einen neuen Verwaltungsrat. Auf der konstituierenden Sitzung bestimmte man dort Dr. Hartmann Kleiner erneut zum Vorsitzenden. Er wachte schon zu SFB-Zeiten übrigens über die Gelder des Senders und durfte damit das dienstälteste Gremiummitglied sein. Stellvertretende Vorsitzende ist Jutta Quos. Herzlichen Glückwunsch auch vom Medienmagazin an dieser Stelle. Und ich verspreche, Journalisten, werden wir sicher in der nächsten Zeit zueinander kommen, denn Geldfragen bleiben aktuell. Can you feel a little love? Dream on, Depeche Mode. Can you feel a little love? Und jetzt hören Sie einen Ausschnitt aus RTL, also dem Fernsehprogramm. Das sage ich deswegen, aber das erklärt sich gleich von selbst.
Mein Name ist Marcel Pinette, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Bonn. Ich mache derzeit eine Ausbildung zum Verkäufer.
Hast du in die Hose gepichert?
Nein, ich habe nicht in die Hose gepichert, aber ich musste ganz dringend auf Klo, vielleicht sieht es deswegen so aus. Ja, und ich mache derzeit eine Ausbildung
aber
bei...
Sag, du musst, wenn du da so stehst, ne, ja, dann musst du nachher so ein bisschen abschütteln.
Ich weiß, ich habe aber nicht in die Hose gepichert.
Und dann, wenn das nicht reicht, dann musst du nochmal den hier und dann Rotation.
Ja. Deutschland sucht den Superstar im Januar 2010. Über 7 Millionen Menschen sahen zu, wie sich Dieter Bohlen über einen Kandidaten lustig machte. Sogenannte Reality-Shows wie Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel, Big Brother oder viele, viele andere sorgen verlässlich immer wieder für kleine oder auch große Skandale. Und dies in einer Häufigkeit, dass man annehmen könnte, das Fernsehen würde immer schlimmer werden. Immerhin 416 in Worten, 416 Reality-Formate sind in den letzten 10 Jahren hierzulande in Erstausstrahlung gezeigt worden. Doch steht es tatsächlich um die Skandalträchtigkeit auf deutschen Bildschirmen schlecht? Bringt der zunehmende Wettbewerbsdruck mehr Tabubrüche hervor, um Aufmerksamkeit und Quote zu erzielen? Die Landesanstalt für Medien in NRW ließ das in einer Studie untersuchen. Meine Kollegin Vera Linz hat sie natürlich gelesen und fasst sie für uns jetzt zusammen. Was wir da eben gehört haben, Vera, aus Deutschland sucht den Superstar, ist das symptomatisch für das deutsche Fernsehen? Kann man sagen, es wird alles irgendwie immer skandalträchtiger?
Nein, das kann man nicht sagen. Also diese Art der Grenzverletzungen sind nur Ausreißer im deutschen Fernsehen und von einer Zunahme provokativer Ereignisse kann keine Rede sein. Das ist ein Fazit dieser Studie. Und das Bild, das sie aufmacht, ist recht differenziert. Man hat 460 Programmstunden aus den letzten 10 Jahren im Team von Medienwissenschaftlern untersucht, verschiedene Castingshows, auch Sendungen wie die Supernanny von RTL, das Living History Format Experiment Steinzeit von der ARD, Musical Showstar vom ZDF und vieles, vieles mehr. Und Margret Lünenburg, Professorin am Institut für Publizistik an der FU Berlin, fasst das so zusammen.
Wir finden sowohl Formate, in denen nachweisbar deutliche Steigerungen von Provokationen, Tabubrüchen auffindbar sind. Beispielsweise Deutschland sucht den Superstar. Da ist klar erkennbar in der Dramaturgie der Sendung, in dem Setting der Jury, dass das auf solche verschärften Provokationen hin angelegt ist. Wir finden aber auch andere Formate, in denen es stagniert oder sogar zurückgeht.
Geht es genauer? Also ist das irgendwie konkret aufgeschlüsselt worden?
Ja, das ist in der Studie sehr ausführlich und sehr konkret aufgeschlüsselt worden. Das kann man nachlesen. Ich fasse das mal ganz knapp zusammen. Bei Germany's Next Topmodel oder Big Brother zum Beispiel haben wir einen Rückgang an Tabubrüchen. Eine Zunahme an Grenzverletzungen gab es bei DSDS, auch bei der Castingshow Popstars auf Pro7 und bei Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Wenig Veränderungen gab es zum Beispiel bei der Supernanny mit über 4 provokativen Ereignissen pro Sendestunde. Das hört sich dann ungefähr so an.
Setz dich hin und zieh dich an. Hier deine Strumpfhose, nimm sie in die Hand und zieh sie an. Machst du es nett? Willst du noch eine?
Das, was ich hier sehe, das ist Kindesmisshandlung.
Und das, was sie gesehen hat, haben wir natürlich auch gesehen, wenn wir zugeguckt haben.
Genau, das ist auch ziemlich gruselig. Abwertung von Personen, Sexualisierung, Darstellung von Gewalt oder eine vulgäre, obszöne Sprache, die gerade auch bei der Supernanny sehr oft zu hören ist, das sind typische Muster von Grenzverletzungen.
Nun könnte man ja vermuten, es gibt eine Abhängigkeit zwischen Tabuverletzung und Quote. Ließ sich die nachweisen? Und werden sie auch zudem bewusst gesetzt, um Quote zu erreichen? Also gibt es auch eine Absicht dahinter?
Also man hat das untersucht und linear betrachtet kann man sagen, dass Tabuverletzungen erstmal kein Garant sind für Quote. So ein Ergebnis der Studie. Man hat die Einschaltquoten und die Zahl der Tabubrüche verglichen und da lässt sich das feststellen. Das mit der Quote läuft allerdings trotzdem bloß ein bisschen anders. Und zwar vermutet Margret Lünenburg,
dass die Castingshows, die über etliche Staffeln, über lange Zeiträume immer wieder eine beachtliche Quote erreichen, diese Quote auch nur erreichen durch ein gesamtstrategisches Kommunikationssetting, in dem diese Arten von Provozieren auch mit ein wichtiges Element sind.
Ja, und erst wenn in der Öffentlichkeit Tabubrüche diskutiert werden, dann wird's ja erst zum Skandal und dann führt das zu mehr Aufmerksamkeit und dann zu mehr Zuschauern. Allerdings muss man sagen, das klappt auch nicht immer. Also es ist kein Erfolgsrezept.
Nun kann man ja erwarten, dass bei RTL und auch bei anderen privaten Sendern das passiert, aber es wurden ja auch öffentlich-rechtliche Formate untersucht. Zu welchem Ergebnis ist man hier gekommen?
Also es wurden auch Grenzverstöße im öffentlich-rechtlichen Fernsehen entdeckt, allerdings sehr wenig. Vor allem beim Schwarzwaldhaus und Experiment Steinzeit in der ARD, da wurde kritisiert, dass Fische mit Keulenschlägen und Kaninchen mit Keulenschlägen und anschließendem Kehlenschnitt getötet wurden oder dass ein Schwein geschlachtet wurde unter Verwendung einer vor 100 Jahren üblichen Methode. Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass das in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wurde. Dazu hören wir nochmal Margret Lünenburg.
Im öffentlichen Diskurs finden wir mit Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen nur die ganz moralisch grundsätzliche Frage, Dürfen die das überhaupt? Muss das denn jetzt auch dort sein? Also diese großen Schubladen von Hochkulturfernsehen und dem dann zuweilen titulierten Unterschichtenfernsehen, die werden in den Mediendebatten darum ganz stark reproduziert.
Aber wie ist denn nun, wenn man so eine Studie hört und das liest man auch in der Zeitung, gibt es Abmahnungen? Das ist doch eigentlich alles folgenlos, weil die Sender nach dem Gesetz des Marktes dann doch irgendwie sagen, wir brauchen den Tabubruch, wir brauchen die Quote und wir zahlen lieber die Strafe oder alles ist nicht so schlimm wie bei Big Brother. Da hat man auch nach ein paar Jahren gesagt, also seht her, das ist doch ein Beispiel dafür, dass die Skandalisierung, die damals so empfunden wurde, aus heutiger Distanz gar kein Skandal war.
Das ist auch tatsächlich so. Also die meisten Dinge, die da öffentlich als Skandal diskutiert werden, bewegen sich doch im gesetzlichen Rahmen. Also das ist ganz selten wirklich so, dass es da eine Abmahnung gibt. Und trotzdem wird auch beklagt eine gewisse Folgenlosigkeit dieser Debatte. Also es gibt also Leute, die wünschen sich dennoch noch weniger Skandale und die sagen, naja, die Debatten treiben vor allem die Quote in die Höhe. Darum macht zumindest die Studie den Vorschlag, dass man Grenzverletzungen im Fernsehen oder potenzielle Grenzverletzungen lieber hinter den Kulissen verhandeln sollte, was für Tobias Schmidt von RTL zunächst mal völlig okay ist.
Wenn es wirklich um die Sache geht, hat sich immer bewährt, dass man versucht, auf einem etwas weniger emotionalen Grund sich untereinander auszutauschen und zu gucken, ob man dort dann einen Common Sense, einen gemeinsamen Weg findet. Natürlich können wir uns nicht gegen eine öffentliche Diskussion solcher Formate stellen, aber sie sind sicherlich nicht immer sachdienlich.
Ja, und diese Hintergrundgespräche, ob die Sinn machen, darüber kann man streiten, denn diese Backstage-Verständigung, die findet ja bereits statt. Die umstrittensten Formate werden nämlich von den Sendern bereits vor der Ausstrahlung den Jugendschutzverantwortlichen vorgelegt und da schon im Grunde diskutiert.
Können wir vielleicht noch mal sagen, wo wir die Studie sehen können? Im Netz, bei der Landesmedienanstalt NRW?
Ja, auf jeden Fall einfach eingeben im Netz Skandalisierung im Fernsehen. Das ist auch als Buch erschienen oder auf der Website der LFM NRW.
Im Vistas Verlag Berlin. Vielen Dank, Vera Linz. Letzte Woche habe ich Ihnen einen Fernsehtipp mit auf den Weg gegeben. Der Fall Kachelmann oder besser gesagt Kachelmanns Fall. Dreisat zeigte um 20.15 Uhr am 6. April diese Dokumentation des Schweizer Fernsehens. Hören wir noch mal ganz kurz rein.
Der Fall Kachelmann. Der Wettermoderator wird beschuldigt, seine Ex-Geliebte brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet die Tat. Seit Monaten sucht das Landgericht Mannheim nach der Wahrheit und muss feststellen, dass keine verlässlichen Tatspuren existieren. Die Gerichtsreporterin Sabine Rückert verfolgt den Prozess für die Wochenzeitung Die Zeit.
Die Staatsanwaltschaft hat die Öffentlichkeit von Anfang an in die Irre geführt mit ihren öffentlichen Äußerungen. Sie hat das Gegenteil dessen behauptet, was Realität war.
Zum Beispiel, dass es DNA-Spuren an einer Tatwaffe gegeben haben soll. Sie hat dann dementiert, das käme gar nicht von ihr. Aber von wem kommen dann solche Informationen? Das fragte ich den Autor dieses Films, der also sehr detailliert dieses Prozessgebilde aus Medien, Staatsanwaltschaft, Verteidigern, Angeklagten und so weiter eingefangen hat. Ich fragte ihn, wie sind dann überhaupt diese Informationen, wenn nicht von der Staatsanwaltschaft, dann überhaupt an die Öffentlichkeit gedrungen?
Ich weiß nicht, wer das gestreut hat. Das wird man wahrscheinlich auch nie herausfinden können, außer man macht eine strafrechtliche Untersuchung. Da können sich natürlich gewisse Kreise auf das Schweigerecht berufen. Aber es ist doch eigenartig, dass Falschmeldungen in solchen kritischen Momenten publiziert werden. Das finde ich wirklich sehr fragwürdig. Ich finde es auch fragwürdig bezüglich den Journalisten, dass sie das publizieren und nicht entsprechend sich mit den Dokumenten eindecken. Sie müssen ja sagen, wenn das so ist, DNA-Spuren, dann will ich den Beleg sehen, dann will ich diesen Bericht sehen. Und wenn Sie den Bericht gesehen hätten, hätten Sie feststellen können, dass diese Meldung falsch ist.
Interessanterweise, das ist mir erst durch Betrachten Ihres Films aufgefallen, Sie haben vier Gerichtsreporterinnen interviewt. Von der Bunten, von der Bild, von der Zeit und vom Spiegel. Gab es keine männlichen Beobachter?
Doch. Auf jeden Fall. Es gab, ich habe ja am Prozess mit vielen Leuten gesprochen. Es gab auch sehr interessante. Also ich wollte ja Leute, die sich wirklich intensiv mit diesem Verfahren beschäftigen. Es gab auch männliche beobachtet, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Dann habe ich aber mir gesagt, diese vier Frauen, die sind ja im Prinzip verkörpern die auch verschiedene Strömungen und verschiedene Richtungen. Es ist natürlich interessant, wenn die Meinungen dann aufeinander prallen. Das war eigentlich diese Wahl, die ich mir gesagt habe. Und vielleicht können die in dieser Situation sich auch besser kritisieren, als Männer sich kritisieren können.
Und interessanterweise ist wieder bei zwei dieser beiden Gerichtsreporterinnen, also bei Alice Schwarzer, die für die Bild berichtet, sie wird selbst zum Berichtsgegenstand, wird vorgeladen vom Anwalt und auch die Bunte gerät in die Schlagzeilen. Also hier vermengt sich Interesse der Presse mit dem Spiel, also Informationen exklusiv zu bekommen, den Prozess sozusagen von Seiten der Presse zu führen, also Beweise zu suchen, Zeugen zu suchen, Bewertungen abzugeben. Geben mit dem Prozess selbst. Wie haben Sie das beobachtet? Ist das ungewöhnlich?
Nein, es gibt immer wieder Fälle, wo quasi Journalisten zu Akteuren werden, wenn sie sich zu stark engagieren oder zu stark auf eine Richtung tendieren. Das gibt es immer wieder. Das ist natürlich sehr heikel für die Berichterstattung und dann ist man als Journalist automatisch nicht mehr objektiv. Man nimmt einen gewissen Parteistandpunkt an. Wobei, ich meine, das Thema anwaltschaftlicher Journalismus gibt es ja. Man kann ja genau deklarieren, dass man jetzt für diese oder diese Seite sich engagiert, dann finde ich es wieder okay. Also wie das die alle schwarz macht, das weiß man ja schon, man weiß, wo sie steht. Schwieriger ist es bei der Frau May von der Bunte, wobei auf der anderen Seite muss man sagen, die haben natürlich ein gewisses kommerzielles Interesse an diesem Prozess und die möchten auch diese Frage jetzt von einem ganz anderen Gesicht Punkt vielleicht darlegen, eben aus Sicht der Ex-Geliebten und so weiter und so fort. Aber dort stellt sich natürlich dann schon die Frage, eben mit diesem ersten Intro, das habe ich im Film ja auch angetönt, wo gewisse Informationen eigentlich weggelassen wurden und insbesondere auch diese Frau eine Plattform geboten wurde, wo sie sich bitterlich über Kachelmann beklagen konnte, wobei sie kurz vorher noch eine ganz andere Meinung vertreten hat. Und das auch sogar dem Staatsanwalt und dem Herr Birkenstock schriftlich gegeben hat. Also das ist natürlich dann schon etwas problematisch. Insbesondere, wenn man jetzt weiß, dass die Dame 50.000 Euro von der Bunte bekommen hat. Und das wiederum finde ich extrem störend. Und dort, finde ich, müsste man eigentlich von den Journalistenorganisationen, aber auch vom Gesetzgeber aktiv werden. Ich finde, man müsste eigentlich deklarieren in Artikel, in Presseerzeugnissen, wie viel man diesen Personen bezahlt hat für ihren Auftritt. Das müsste man zwingend deklarieren. Genauso wie die Presse verpflichtet ist, ein genaues Impressum zu haben, damit das Publikum sehen kann, wer ist verantwortlich, wer hat das geschrieben, müsste man eigentlich die Presseerzeugnisse auch verpflichten, dass sie genau informieren, wie viel sie diesen Leuten bezahlt haben.
Welches Interesse hatten Sie denn, diesen Film zu machen, bevor der Prozess zu Ende ist?
Ursprünglich war die Idee, dass wir auf Prozessende publizieren. Aber der Prozess hat sich immer weiter und weiter und weiter verzögert. Und ich habe mir dann gesagt, ich möchte ja dem Publikum einen Teppich geben, das ihm ermöglicht, diesen Fall zu verfolgen, intensiver zu verfolgen. Und was, wenn Sie ja, Ihr Magazin beschäftigt sich ja mit Medienkritik, mir ist aufgefallen, dass teilweise die Medienberichterstattung sehr lückenhaft ist über diesen Prozess, ob schon so viele Pressejournalisten dort sind. Einfach sehr selektiv. Und ich habe mir dann gesagt, wenn man das in seiner Gesamtheit ausbreitet, dann hat das Publikum die bessere Möglichkeit, die einzelnen Fragen, die einzelnen Ereignisse dort einzuordnen.
Hans-Jürg Zumstein, der Autor des Films Kachelmanns Fall. Sie können ihn nachsehen, indem Sie zum Beispiel in Ihre Suchmaschine eingeben, Kachelmanns Fall, Schweizer Fernsehen. Gleich oben auf, wenn die genauso eingestellt ist wie bei mir, müsste das zu sehen sein. Oder auch bei YouTube finden Sie den Film. Jetzt kommt Olli Massev und denken Sie daran, Sie müssen noch die Antenne erden. Und am 30. April 2012 ist, ja, Sie ahnen es schon, die Analogabschaltung im Satellitenfernsehen. Dazu wird es demnächst eine ganze Aktionswoche geben, hier im Medienmagazin mehr. Der Podcast erscheint morgen über twitter.com, werden Sie informiert. Was soll ich noch sagen? Gar nichts mehr. Musik jetzt. Musik. Und bevor hier im Podcast Bonustrack noch einmal Johannes Hanow zu hören sein wird aus dem Jahre 2008 in einem Interview mit dem Medienmagazin, noch ein Outtake aus dem Interview, was wir gerade eben gehört haben mit Hans-Jürg Zumstein vom Schweizer Fernsehen. Ich fragte ihn, welchen Stellenwert überhaupt Jörg Kachelmann in der Schweizer Öffentlichkeit hat, ob er genauso populär oder populärer ist als in Deutschland.
Ich würde sagen, in der Schweiz ist es etwas weniger populär in dem Sinne, weil die Schweizer immer sehr skeptisch sind, wenn jemand ein Star ist. Ein Star ist prinzipiell schon einmal negativ besetzt. Man himmelt ihn nicht an, sondern sucht immer negative Seiten von ihm. Von dem her hat er nicht diesen Stellenwert wie in der Schweiz, aber ist natürlich bekannt, prominent und jeder Mann und jede Frau kennt ihn, und weil jede Frau und jeder Mann auch irgendwelche Beziehungsprobleme irgendwann in ihrer Biografie erlebt haben, ist dieser Fall von dem her auch Gesprächsthema in der Schweiz.
Der Film ist angekündigt bei uns als der Kachelmann-Prozess, also sehr neutral. Im Film selbst heißt es Kachelmanns Fall, sehr doppeldeutig. Ist das Ihre Autorenmeinung? Ist das im Prinzip der Fall Jörg Kachelmanns?
In einer gewissen Weise schon. Also ich muss vielleicht vorausschicken, der Kachelmann-Prozess, das war ein Arbeitstitel, den ich weit im Voraus generieren musste, und mit der Beschäftigung, mit der intensiven Beschäftigung mit diesem Thema, bin ich eben mehr zum Schluss gekommen, man müsste das eigentlich etwas umnennen, eben Kachelmanns Fall. Es ist wirklich der Fall von Kachelmann, ob er sich wieder aufraffen kann, ob er wieder als Unternehmen einen gewissen Erfolg haben kann. Es kann sein, ist schwierig zu sagen, aber ich denke, für ihn ist es ein Einschnitt in seine Karriere. Er wird sicher nicht mehr so prominent im Fernsehen auftreten können oder vielleicht ganz anders auftreten müssen. Das hat sicher, spielt sicher eine wichtige Rolle.
Was Ihr Film für ein Medienmagazin besonders interessant macht, es ist ja nicht nur ein Prozess, da geht es eben nicht nur um Vergewaltigung, sondern von Anfang an war es auch ein Prozess, wo die Medien mitgemischt haben. Haben Sie Indizien oder Belege dafür gefunden, dass hier die Medien letzten Endes den Prozess negativ oder positiv beeinflusst haben?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wenn Sie sagen, ob die Medien den Prozess beeinflusst haben, dann muss man sagen, sicher. Ob die Medien das Gericht beeinflusst haben, das weiß man ja nicht, weil man nicht in den Kopf der Richter und Richterinnen reinschauen kann. Den Prozess haben sie in dem Sinne beeinflusst, dass verschiedene Zeuginnen und Zeugen ja im Voraus auch Stellung bezogen haben in den Medien. Den Prozess haben sie auch in dem Sinne beeinflusst, weil Lecks aus den Mittelkreisen gewisse Informationen, ob negativ oder positiv, für Kachelmann rausgelassen haben und dann eben auch Headlines, Schlagzeilen, Titelseiten gefüllt wurden und in dem Sinne eine gewisse Beeinflussung des Prozesses auf jeden Fall stattfand.
Hans-Jürg Zumstein, der Autor des Films Kachelmanns Fall vom Schweizer Fernsehen. Und jetzt zum angekündigten Interview mit Johannes Hanow aus dem Jahre 2008, genauer gesagt vom 12. Juli. Das war noch vor Olympia und dort gab es ein Eklat in einer ZDF-Sendung aus Peking. Aber hören wir selbst.
Sie ist das nationale Symbol Chinas, die Große Mauer.
Und wir sind jetzt an der Großen Mauer. Bei mir ist David Spindler. David Spindler ist der Mauerexperte weltweit. Es gibt keinen anderen, keinen besseren. David, warum gibt es keine chinesischen Mauerexperten? Why are there only a few or no Chinese experts on the wall?
Well, there are very few Chinese experts on the wall.
Es gibt nur ganz wenige chinesische Experten zur Mauer. Vielleicht deswegen, weil sehr viele.
Wir werden jetzt gerade gestört.
Was ist hier?
Wir haben alle Genehmigungen. Keiner will jetzt mehr, dass wir hier drehen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Aber das ist leider so in China. Wir haben alle Genehmigungen gehabt. Warum ist das jetzt? Sie halten die Hand davor das Bild. Wir wissen nicht, was los ist. Shigumenti.
Weil
Erst Hände vor der Kamera, dann nur noch ein schwarzes Signal. So geschehen letzte Woche live im ZDF während einer eher touristischen Reportage per Satellit von der chinesischen Mauer von Johannes Hano, dem ZDF-Korrespondenten in Peking. Es gab nicht nur einen sehr gepfefferten Brief in Richtung Außenministerium in China. Auch die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen kritisiert einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele, dass die chinesische Regierung noch immer keine freie Berichterstattung im Lande zulässt, entgegen der Zusagen, die das Land bei Vergabe der Spiele gemacht hat, so Reporter ohne Grenzen. Gleichzeitig begrüßt man die Resolution des Europäischen Parlaments, in der das Gremium allein wirtschaftliche Fortschritte in China feststellt, nennenswerte Besserungen bei Demokratie und Menschenrechten aber vermisst. Johannes Hano in Peking, ein Mitarbeiter von Ihnen, muss alle 14 Tage mit den chinesischen Sicherheitsbehörden Tee trinken. Das könnte man ja als vertrauensbildende Maßnahme verstehen. Was wissen Sie denn darüber, warum man Ihnen als ZDF-Korrespondent so stark misstraut, dass man Ihre Reportage einfach unterbricht?
Da wissen wir ehrlich gesagt gar nichts drüber. Wir fanden, das waren selbst sehr überrascht. Das war eine völlig absurde Situation. Wir hatten alle Genehmigungen, das war alles beantragt. Wir hatten die Genehmigung dafür, wir hatten auch die Sendelizenzen dafür, was in China etwas ungewöhnlich ist, dass man Live-Berichterstattung macht. Das war man hier nicht gewohnt, aber zu den Olympischen Spielen hat man das eben auch möglich gemacht. Man tut sich schwer, damit richtig umzugehen. Man hat damit keine Erfahrung. Und wir hatten schließlich dann alle Lizenzen beisammen und wir haben nicht verstanden, warum ausgerechnet bei einer Sache, wo es darum ging, die schönen Seiten zu zeigen, also die Mauer und die Geschichte der Mauer und die Hintergründe mal den Leuten zu zeigen mit wunderschönen Bildern, dass man ausgerechnet eine solche Live-Übertragung abbricht. Da haben wir keine Erklärung für. Es hat jetzt eine Erklärung gegeben, das Olympische Komitee hier in China, das Nationale, hat sich entschuldigt, also nicht entschuldigt, sondern sie haben ihr Bedauern ausgedrückt, da über den Zwischenfall beim ZDF, aber eine richtige Erklärung haben sie nicht gegeben. Was sie gesagt haben, ist, es sei möglicherweise das schlechte Bildungsniveau der lokalen Sicherheitskräfte, was ich aber persönlich nicht so ganz glauben kann, weil es waren jede Menge Polizisten und Staatssicherheitsbeamte aus Peking mit angereist, die überall verteilt, an der Mauer, unterhalb der Mauer, an den Zufahrten zur Mauer standen. Also wir haben das ja geprobt, wir hatten eine Stellprobe gemacht, das muss man machen beim Fernsehen, dass man weiß, wie die Kamerawege sind, der Kameramann muss wissen, wie er sich wann bewegen muss. Das hatten wir mehrfach geübt, der Gesprächspartner war angegeben, der war bekannt, dieser Mauerexperte und insofern war da nichts Missverständliches dran. Interessant war, dass in dem Moment erst, als wir live auf Sender gegangen sind, die Leute eingegriffen haben. Ein Producer von mir stand daneben, der stand neben diesen Sicherheitsleuten und die haben einen Anruf bekommen, just in dem Moment, als wir dann live auf Sendung waren, sie müssen einschreiten. Und dann sind die eingeschritten und sind losgelaufen, hat eine andere Producerin hat gesagt, stopp, macht das nicht, ihr macht euch unglücklich. Ja? Und die haben gesagt, das ist uns egal, wir haben jetzt den Auftrag, wir machen das jetzt. Und dann sind sie runtergelaufen und haben das gemacht. Das hat mit Missverständnissen gar nichts zu tun, das war ein Auftrag, den die hatten. Da war ein Producer von mir dabei, der das gehört hat. Und dann haben die losgeschlagen. Also kein Missverständnis, ganz bestimmt nicht.
Aber es gibt doch seit 2007 freiere Arbeitsbedingungen, die ich auch letztes Jahr, als ich in China war, sehr frei erleben durfte. Also wenn man mal von der Beantragung der Visa absieht und einer Liste mit allen potenziellen Gesprächspartnern, also dieser ganze bürokratische Aufwand. Warum ist man denn jetzt kurz vor Olympia so nervös, dass man sich vor der Weltöffentlichkeit ja richtig blamiert?
Na, es gibt zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist, das, was auf dem Blatt Papier geschrieben steht und was Sie da auch letztes Jahr erfahren haben, das steht zunächst mal auf dem Blatt Papier geschrieben, nämlich, dass wir ohne Genehmigung Leute interviewen dürfen, wenn sie uns denn selbst die Zustimmung dazu geben, dass wir uns ohne weitere Genehmigung im Land aufhalten dürfen. Aber erstens kommt es sehr stark darauf an, welches Thema man bearbeitet. Also immer dann, wenn es kritisch wird für die Regierung, für die Partei, dann werden Interviewpartner vorher aufgesucht. Und dann wird ihnen gesagt, also was sie sagen sollen oder dass sie besser nicht mit uns sprechen sollen, also die Einwilligung nicht geben sollen, mit uns zu sprechen, weil dann dürfen wir sie nicht interviewen. Oder wir werden verfolgt über Land von schwarzen Limousinen, was auch völlig klar ist, wenn man die im Nacken hat sozusagen, dann wird einem keiner mehr offen ein Interview geben, weil jeder weiß, oh oh, da ist irgendwas nicht richtig, besser ich sag gar nichts. Also auf dem Papier ist vieles möglich und solange man unproblematische Geschichten macht, ist das auch sehr frei gewesen im letzten Jahr, das stimmt. Aber es hat sich völlig verändert. Seit den Unruhen in Tibet, da hat man auf einmal, die Regierung ist wahnsinnig nervös geworden, sie hat Angst, dass das alles aus dem Ruder läuft. Man hat nicht damit gerechnet, dass es eine solche internationale Aufmerksamkeit über diesen Konflikt gibt. Das hatten die einfach völlig unterschätzt. Und jetzt ist die einzige Sorge, die sie noch haben, dass zu den Spielen irgendetwas passieren könnte. Dass Tibet-Aktivisten auf dem Tiananmen-Platz auf einmal die Fahne hissen oder ein Free-Tibet-T-Shirt der Weltöffentlichkeit zeigen. Das will man unter allen Umständen verhindern. Und was sie jetzt im Moment machen, ist, sie unterliegen einem regelrechten Kontrollwahn. Alles wird kontrolliert, es wird immer enger kontrolliert. Und sie verderben sich damit selbst bei den eigenen Leuten die gute Laune. Denn zum Beispiel auf der Mauer hatten wir Chinesen eingeladen, mit denen wir sprechen wollten. Ein Tracking-Club, eine ganz harmlose Geschichte. Die waren richtig wütend. Die waren richtig wütend, dass die Sicherheitskräfte eingeschritten sind und haben dann selbst von sich aus die Sicherheitskräfte angemacht und die angeschrien und gesagt, ihr werdet großen Ärger kriegen. Das ist nicht das Bild von China, das wir in der Welt sehen wollen. Wir blamieren uns. Aber der Führung ist das, glaube ich, im Moment egal. Die haben die allergrößte Angst, dass irgendetwas schiefgehen könnte und sie können nicht locker lassen.
Ist das für Sie persönlich ein familiäres Déjà-vu?
Das ist kein familiäres Déjà-vu. Sie sprechen sicherlich meinen Vater an.
Genau, der ja in Ost-Berlin Korrespondent war und ich sag mal ähnliche Erfahrungen durchleiden musste.
Ja, also ich sag mal, ein Déjà-vu ist es nicht, aber ich war natürlich durch die Erfahrung, die mein Vater gemacht hatte, war ich natürlich vorbereitet auf das, was einem passieren kann, wenn man in einem solchen Land journalistisch tätig ist. Mir war von vornherein völlig klar, dass wir komplett kontrolliert werden, zumindest damit rechnen müssen, dass wir beobachtet werden, dass meine Mitarbeiter, meine chinesischen Mitarbeiter mit Sicherheit unter Druck gesetzt werden, zumindest auch zu Aussagen gezwungen werden über das Büro. Das ist mir alles klar, da mache ich denen, wenn das passiert, auch überhaupt keinen Vorwurf draus, sollte das passieren. Ich habe das erlebt, dass mein Vater in der DDR angesprochen worden ist von Staatssicherheitsbeamten. Da haben die gesagt, machen dich fertig, du Schwein, haben sie gezischelt und so weiter. Du bist, lebst nicht mehr lange und solche Dinge. Und mein Vater ging da relativ selbstbewusst damit um. Man weiß das, wenn man in solchen Ländern lebt. Und da habe ich mir natürlich auch was abgeguckt, ganz klar.
Was wird denn nun nach Olympia sein? In der DDR war es dann auch immer so wellenartig, dass man dann berichten durfte. Also wenn die Weltfestspiele der Jugend und Studenten stattfanden, dann war es mit der Berichterstattung frei. Aber dann gab es wieder auch tatsächlich so ganz geschlossene Veranstaltungen, wo auch dann die schwarzen Limousinen hinterherfuhren. Was vermuten Sie? Oder kann man das nicht wieder umdrehen, dass man dann doch vielleicht mit der Kraft der Internationalität dann diesen Standard hält?
Nein, ich glaube ganz klar, China will sich öffnen. Wir haben gerade 30 Jahre Öffnungspolitik gefeiert. China will sich der Welt öffnen und China kann damit nur noch nicht umgehen mit dieser Öffnung. Also sie versuchen alles, sie geben alles, sie sind wahnsinnig angestrengt. Sie wollen der Welt sich zeigen, sie wollen sich präsentieren, deswegen auch diese Olympischen Spiele. Aber sie haben einfach, und das kann man auch nicht verdenken, noch nicht die Erfahrung im Umgang mit der Welt. Die waren ja Jahrhunderte völlig abgeschlossen. Sie waren in sich gekehrt, hatten gar keine Erfahrung, kaum Außenkontakte und wenn, dann waren es negative durch Invasion der Japaner oder der Briten, der Deutschen und so weiter. Also da hat man sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Ausländern. Jetzt versucht man sich der Welt zu öffnen. Ich glaube, dass man das nicht wirklich wieder zurückdrehen kann, sondern ich glaube, es wird eher ein Prozess sein, wie man damit umgeht. Also ein Lernprozess, wie reagieren wir jetzt auf das gesteigerte Interesse der Welt auch an China und an den Auseinandersetzung, die es in diesem Zusammenhang gibt.
Und wie wird sich dieses Verhältnis einerseits die offiziellen Behörden in China, auf der anderen Seite die Anforderungen aus Mainz von der Heimatredaktion nach den Olympischen Spielen für Sie ändern? Ihr Kollege Ulrich Tilgner arbeitet ja inzwischen für das Schweizer Fernsehen, weil offenbar das ZDF nach dem Ende des Irakkriegs andere Gewichte setzt.
Also ich kann das nicht kommentieren, was die Kollegen angeht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich gesagt habe, ja, es kann immer wieder Zeiten geben, in denen die Heimatredaktion vielleicht kein Interesse in meinem Berichtsgebiet hat, aber dann liegt es an mir, dieses den Kollegen in der Heimatredaktion vielleicht schmackhaft zu machen. Ein Beispiel, wenn Jiabao trifft Abe, ja, das sind zwei Namen, die sind in Deutschland überhaupt nicht geläufig, da schüttelt erstmal jeder mit dem Kopf, auch noch zwei Asiaten, die für viele in Deutschland gleich aussehen. Ja, das ist eigentlich kein Thema, aber man kann sowas zum Thema machen, wir haben das hingekriegt, wir haben die Redaktion überzeugt, man muss halt da eine Geschichte finden. Ich sage jetzt nicht, dass die Kollegen das nicht tun und ich weiß auch, dass es manchmal schwierig ist, aber ich für mich persönlich sage, okay, wenn das Ding wichtig ist, wenn die Geschichte aus meiner Sicht wichtig ist, muss ich versuchen, das den Kollegen in Deutschland auch so zu verkaufen. Und es hat bisher funktioniert. Vielleicht werde ich irgendwann mal eines anderen belehrt, eines besseren belehrt, aber bisher gehe ich davon aus, dass das funktioniert.
Radio 1, nur für Erwachsene.